Channel Radio. Die Bibel entdecken. Berührend, authentisch und lebensnah.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Bibel entdecken. Die heutige Sendung ist überschrieben mit der Frage: Welche Brille habe ich auf? Damit ist natürlich nicht Kurzsichtigkeit gemeint oder Weitsichtigkeit, aber wenn es um Texte geht, bringt jeder sein Vorverständnis mit. In der Menschheitsgeschichte wurden Kriege geführt und Menschen getötet im Namen Gottes. Und als Begründung musste im sogenannten christlichen Abendland immer die Bibel herhalten. Deswegen möchte ich in dieser Sendung herausfinden, wie gehe ich heran an Bibeltexte? Wie kann ich mich vor Missverständnissen und vor Fehlern schützen? Und ich habe mir kompetente Fachleute ins Studio eingeladen. Da sind Werner Renz.
Hallo.
Und Hartmut Wolf.
Hallo, guten Tag.
Ihr seid beide Pastoren. Werner Renz ist langjähriger Radioredakteur und Fernsehredakteur beim Hope Channel, jetzt im Unruhestand, aber immer noch gerne gesehen hier im Studio. Und du, Hartmut, bist Mitarbeiter beim Hope Bibelstudieninstitut.
Genau.
Da bringst du Menschen auch mit der Bibel in Berührung. Weil aber jetzt das Bibellesen, finde ich, auch eine sehr persönliche Angelegenheit ist, möchte ich zu Anfang von euch wissen, wie seid ihr mit der Bibel in Berührung gekommen?
Also meine Großmutter hat eine Großtaufe erlebt und hat ab da mich mit der Bibel zusammengebracht, was für mich eine Entdeckung war. Ich war damals 12 Jahre alt.
12 Jahre alt, also mit 14 bist du religionsmündig, das ist auch gerade das Alter, wo einen diese existenziellen Fragen bewegen.
Mit 14 bin ich auch getauft worden.
Ja, das ist meiner Meinung nach sehr früh, aber nicht schlecht. Wie war das bei dir, Hartmut?
Naja, ich bin christlich erzogen worden, von daher hat die Bibel im Grunde genommen in meiner Kindheit immer eine Rolle gespielt, aber mehr passiv. Dass ich mich selbstständig dafür interessiert habe, das war tatsächlich erst so. Ja, ich würde sagen, ich war so ungefähr 14 Jahre alt, hatte zum ersten Mal an einer Vortragsreihe über die Bibel teilgenommen und da konnte man eine eigene Bibel bekommen. Das war mir wichtig gewesen, wenn man genügend Vorträge teilgenommen hatte. Und die Bibel habe ich heute noch, so ein billiger PVC-Einband da außenrum. Und ja, und die habe ich zum ersten Mal als eigene Bibel besessen und das wollte ich auch dann mal für mich persönlich durchlesen. Und das war so mein Start in die Bibel rein.
Und da hast du nämlich angemerkt, dass es was Besonderes ist mit diesem Buch.
Ja, das hatte ich auch schon vorher durch verschiedene Erfahrungen gewonnen. Aber wie gesagt, dass das jetzt mal meine eigene Motivation war, da mit ranzugehen, das war ungefähr in dem Alter gewesen.
Wir werden uns heute auch in der Sendung noch unterhalten über Bibelauslegungen. Ist es euch vorgekommen, dass eine Bibelstelle, die ihr schon lange kanntet, euch in einem völlig neuen Licht erscheint oder ihr Dinge völlig neu erkennt?
Ja, wenn es darum geht, die Bergpredigt zu verstehen, das mit der rechten und der linken Wange, und man dann studiert und erkennt, dass das damals ein Brauch war, wenn ein Römer die rechte Hand benutzt oder mit dem Handrücken oder mit der Faust schlägt, dass es da Unterschiede gibt. Und da ist mir etwas Neues aufgegangen, dass man nicht nur die Wange hinhalten soll, sondern dass es auch um eine Würde geht gegenüber einem Gegner, dem man in Augenhöhe begegnet.
Auf jeden Fall ist es eine sehr verblüffende Geste dann, die sicherlich auch ihre Wirkung zeigt.
Ich denke, das ist viele Bibelstellen, die einem komisch vorkommen oder die man nicht versteht, kann man auf einmal besser verstehen, wenn man die Hintergründe kennt. Warum ist das eigentlich so? Wie war das damals? Aber es gibt auch Bibeltexte, die kann man lesen, die versteht man und da hat man eine Hilfe. Und 2 Jahre später liest man den Text wieder und er geht einem wieder nochmal neu auf. Ich hatte das jetzt gerade vor so 2 Wochen. Wir hatten über 1. Korinther 13 gelesen, dass die Liebe eigentlich das Wichtigste ist. Ja. Und das weiß ich schon seit Jahren und Jahrzehnten, ist gar kein Thema, hat mir auch in meiner Lebensführung viel Orientierung geschenkt. Und trotzdem, als ich das jetzt auf einmal wieder gelesen habe, das war eben ein Buch, das ich da gerade studiere, das war unglaublich gewesen. Also das war jetzt für meine Lebenssituation wieder so neu, dass ich sagen kann, das war wirklich wieder in einem neuen Licht gesehen, der ganze Bibeltext, obwohl ich den schon so lang kannte.
ein gutes Beispiel, vielen Dank. Was bedeutet euch die Bibel denn heute?
Also für mich ist die Bibel unerlässlich. Täglich etwas drin zu lesen, einfach mal die Geschichten, die biblischen Geschichten nochmal durchzugehen. Und dann bemerke ich, dass das auch mit mir zu tun hat, also dass ich das anwenden kann. Zum Beispiel Vergebung.
Ja.
Wenn da drin steht, dass Gott einem vergibt, weil er treu und gerecht ist und dass er uns dann auch befreit von allen schlechten Gefühlen, dann ist das etwas, was ich täglich erleben kann.
Eine Befreiungsbotschaft, eine gute Botschaft.
Also wenn ich heute die Jugendliche mit ihrem Smartphone sehe, wie wichtig das ihnen ist, mit diesem Gerät, mit ihren Freunden, mit verschiedenen Medien und Software in Kontakt zu bleiben, dann würde ich sagen, vergleiche ich die Bibel mit meinem Smartphone, mit dem ich regelmäßig mit Gott im Gespräch bleibe. Das ist also die Möglichkeit, im Gebet kann ich ihm meine Anliegen sagen, aber auf ihn zu hören, da ist für mich die Bibel elementar, um immer wieder auch Orientierung zu kriegen, Hilfe, auch mal einen Spiegel vorgehalten zu bekommen oder eine Ermutigung. Das ist die Bibel für meine persönliche Beziehung zu Gott.
Sehr schönes Statement, vielen Dank. Gleich erfahren wir mehr zur Entstehung und zum Aufbau der Bibel.
Hauptchannel Radio.
Sie hören die Bibel entdecken auf Hope Channel Radio. Gast im Studio sind die beiden Pastoren Werner Renz und Hartmut Wolf. Die Bibel, unbestritten ein Weltbestseller. Heute sind Bibeln oder Bibelteile weltweit in über 2500 Sprachen erhältlich. Jährlich werden allein vom Bibelbund der Bibelgesellschaften rund 20 Millionen Bibeln hergestellt und verbreitet. Und daneben werden weitere Millionen von Neuen Testamenten, Einzelteilen und Auswahltexten der Bibel herausgegeben. Die Bibel ist mit Sicherheit das meist übersetzte und meist verkaufte Buch der Welt. Wenn wir jetzt eine Zeitreise machen würden ins Jahr 1452, die Bibel das erste im Zusammenhang gedruckte vollständige Buch, da hat Johannes Gutenberg eine Auflage gehabt von 200 Exemplaren. Wie seht ihr das, diese Auflage? Der Hope Channel ist interessiert am Menschen. Ist diese immense Verbreitung der Bibel vielleicht auch ein Indiz dafür, dass Gott Interesse am Menschen hat?
Ich denke, wenn weltweit sämtliche Kulturen, Menschen aus allen möglichen Sprachen dieses Buch so schätzen, dann hängt es nicht nur mit dem Buch, sondern auch mit dem Geist zusammen, der an den Menschen wirkt und sie zu dem Buch hinführt. Und für mich ist es auch spannend zu erkennen, wie selbst Moslems manchmal nachts einen Traum haben, Jesus ihnen erscheint und denen ist sofort klar, das ist Jesus Christus. Und der empfiehlt ihnen, das Buch zu lesen und die lesen das. Und sie verstehen vieles besser. Steht übrigens schon im Koran drin, dass Mohammed empfiehlt, dieses Buch der Christen zu lesen. Denn viele Geschichten, die im Koran erwähnt werden, werden gar nicht ausführlicher beschrieben. Also Mohammed setzt voraus, dass die Leute die Bibel schon kennen. Und von daher gibt es heute auch viele Moslems und auch von ganz anderen Kulturen, ob Buddhisten und so weiter, die dieses Buch schätzen.
Mit Recht, ja. Welche Erfahrung hast du gemacht?
Also wenn jemand etwas erzählt und du bist nicht informiert, dann sitzt du dabei und machst ein dummes Gesicht. Und da wünscht man sich, dass dann Informanten da sind oder Leute, die mich aufklären. Und so ähnlich stelle ich mir vor, dass Gott Menschen, die überhaupt nicht informiert sind und auch durch die Sprachprobleme abgeschoben sind, also am Rande der Welt existieren, dass Gott in seiner Liebe sagt, jetzt werde ich sämtliche Technologien in Bewegung setzen, damit diese Menschen auch erreicht werden mit der guten Nachricht, damit sie informiert werden.
Das ist sicher so, ja. Die Bibel ist nicht nur Weltbestseller, sie ist sicher auch Weltliteratur. Wenn wir alleine denken, wie die Lutherbibel die deutsche Sprache geprägt hat, mir fallen Sprichworte ein, die aus der Bibel kommen, die man sich nicht immer bewusst macht. Habt ihr Lieblingssprichworte aus der Bibel?
Ja, zum Beispiel am Anfang, als alles durcheinander war, steht da im Hebräischen Tohu Wabuhu.
Dieses berühmte Wort, ja, das Chaos vor der Schöpfung.
Genau, heute würde man Chaos dazu sagen.
Naja, Eltern sagen dein Kinderzimmer sieht aus wie ein Tohuwabohu.
Genau, genau.
Zum Beispiel. Ja.
Also ein anderes Wort, das geht mir nicht aus den Sinn, seinen Freunden gibt's der Herr im Schlaf. Das ist fantastisch, dass
Psalm
du plötzlich...
Psalm 127, Vers 2 ja, übrigens.
Genau, ja. Dass du plötzlich einen Geistesblitz bekommst, mhm. Da hast du nicht dran gearbeitet und du plötzlich verstehst du etwas.
Mhm. Nur leider wird das ja eher in abfälliger Weise oft verwendet, aber da sieht man, wie sich eine Bedeutung auch verändern kann. Ja, so ein Begriff wie Sündenbock geht aufs Alte Testament zurück.
Ja, das ist auch eine wichtige Funktion, dass alles ausgelagert wird, was einem Stress macht. Und dass das auch taktil, also von der Berührung herkommt, dass sozusagen der Familienvater für seine Sippe alle bekannten Sünden auf den Sündenbock legt oder auf den Bock.
Ja.
Und das wird dann weiter übertragen und der wird dann, der stirbt dann. Na, und damit stirbt das Problem.
Genau. Und ich meine, in der heutigen Kultur, das Sündenbock-Prinzip wird ja auch verwendet, indem man Probleme und Schuld oft auf Minderheiten schiebt. Also das waren da im Dritten Reich zum Beispiel die Juden gewesen, ja. Die mussten als sogenannter Sündenbock herhalten. Das sind oft Minderheiten, die sich nicht dagegen wehren können, oft Fremde ja. irgendwo. Und ich denke, das ist im negativen Sinn der Missbrauch, dass wir im positiven Sinn jemand haben, der eben diesen ganzen Schlamassel auf sich genommen hat. Und wir missbrauchen dieses Prinzip oft, indem wir andere Menschen damit belasten, wo Gott sagt, hey, bringt eure Lasten zu mir her eigentlich.
Mhm. Wie ist denn die Bibel eigentlich entstanden?
Ja, innerhalb von 1500 Jahren. Aus unterschiedlichsten Kulturkreisen hat Gott Menschen erweckt, inspiriert, Dinge niederzuschreiben. Und so ist die Bibel entstanden.
Ja, wobei wir können sagen, im Grunde genommen, die Bibel enthält die Dinge, was Gott zu uns Menschen geredet hat, im Alten Testament zum Beispiel durch Propheten. Mhm. Aber am Anfang war das eine mündliche Überlieferung gewesen. Erst als die Schrift aufkam und die Menschen nicht mehr so gewohnt waren, auch diese Informationen mündlich so weiterzugeben, hat man angefangen und man geht davon aus, dass die ersten, also die Mosebücher, Mose war schriftgewandt gewesen, vielleicht hat er sogar das hebräische Alphabet erfunden, zumindest ist es gerade 1500 vor Christus sind die ersten diese hebräische Buchstaben am Sinai interessanterweise aufgetaucht. Ja. Kann man also in der Fachliteratur nachlesen. Da kommt man natürlich schon auf Gedanken.
Das sind Zusammenhänge.
Genau, genau. Und so haben die ersten schriftlichen Aufzeichnungen begonnen. Und diese schriftlichen Aufzeichnungen sind halt gesammelt geworden. Und dann gab es das Alte Testament. Und als Jesus Christus dann auf die Erde kam und die Apostel dann die schriftlichen Berichte über sein Leben geschrieben haben, so ist dann das Neue Testament entstanden.
Ja, also ihr erwähnt die große Teilung, sage ich jetzt mal, Altes Testament, Neues Testament, genau. Was beides aufeinander aufbaut. Ansonsten kann man auch verschiedene Gruppen oder Arten von Büchern, Bibel kommt ja von Biblia, das heißt ja Bücher, und eine Sammlung von verschiedensten Büchern. Also welche Arten von Büchern gibt es in der Bibel, im Alten Testament und im Neuen Testament?
Also ich denke da zuerst an die Evangelien, das sind die Berichte über das Leben Jesu. Mhm. Da gibt es also vier Bücher, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes.
Auch Apostelgeschichte ist so ein Bericht über die urchristliche Gemeinde.
Ja. Ja. Und dann gibt es Briefe, die der zum Beispiel Apostel Paulus oder Petrus geschrieben haben an verschiedenen Gemeinden, bis hin zu den prophetischen Aussagen, also die Apokalypse, die Offenbarung,
das letzte
Buch, das ja eigentlich die ganze Bibel zusammenfasst.
Genau.
Und vor allem auch das Alte Testament.
Und deswegen, man unterscheidet eigentlich drei Typen von Büchern. Die geschichtlichen,
ja.
Wie auch die Mosebücher zum Beispiel, ja, wo die ganze Urgeschichte, die Patriarchengeschichten und so weiter erzählt werden. Man nennt dann eben die poetischen Schriften, wie die Psalmen, das war das Liederbuch der Israeliten gewesen, aber auch Spruchsammlungen und verschiedene andere Bücher und dann eben auch die prophetischen Bücher, die du schon genannt hast, die natürlich im Alten Testament wesentlich mehr vorkommen, wo Propheten von Gott berufen werden und dann eben das auch niederschreiben.
Also ich mag auch die Psalmen, das ist eine Fülle von, ja, nicht nur von Sprichwörtern, sondern auch von Lebensweisheiten. Wir haben jetzt über den Aufbau der Bibel gesprochen und Werner hatte schon angedeutet, dass Menschen irgendwie angetrieben wurden von Gott, Dinge niederzuschreiben. Ich finde das faszinierend zu sehen, dass die Bibel inspiriert ist. Wie hat das funktioniert mit der Inspiration?
Nun ja, es gab Propheten. Die haben so eine Gabe gehabt. Man spricht auch von der Gabe der Prophetie. Die haben etwas niedergeschrieben. Und das Niedergeschriebene, das muss jetzt auch verstanden werden. Ja. Und derselbe Geist, dieselbe Online-Verbindung, die Gott zu den Menschen hat durch den Heiligen Geist, führt dazu, dass man auch das, was durch den Geist eingegeben wurde, auch durch denselben Geist verstanden wird.
Das sagen wir ja heute noch. Hey, ein Mensch ist inspiriert, ihm geht ein Licht auf. Und das ist eben auch beim Studium der Bibel so. Und ich denke, es war Gott auch wichtig gewesen. Es heißt im Alten Testament, er wacht über sein Wort. Ich denke, das ist wichtig, weil wir Menschen fehleranfällig sind, dass er auch darauf achtet, dass es so zuverlässig rüberkommt, wie er das beabsichtigt hat. Wobei wir von der Bibel her nicht von einer Wortinspiration ausgehen, wie manche vertreten, sondern wir sagen, es ist eine Personen- oder Gedankeninspiration.
Ja,
es
weil hat, sich doch ne? sehr viel Menschliches und auch unterschiedliche Perspektiven zum
genau,
Beispiel in den
Sprachen
Evangelien finden.
Unterschiedliche, ja, Kultur, ja. Das sind Hirten, die Bibel geschrieben haben oder Könige und ganz unterschiedliche Berufe und so weiter.
Auch Philosophen.
Und das kommt natürlich auch in dem Vokabular und in der Grammatik und in allem zum Ausdruck, ja, auch diese menschliche Dimension.
Ne? Ja, wenn jetzt verschiedene Leute dran schreiben, Wissenschaftler, Landwirte, Hirten und so weiter.
Aus unterschiedlichsten Schichten, ja.
Dann kommt es natürlich vor, dass die menschliche Sprache, die ja unvollkommen ist, Unschärfen in die Bibel hineinkommen. Und das führt oft dazu, dass Leute irritiert werden und sagen, also hier steht von einem Besessenen, der geheilt wurde, da steht aber von zwei oder es gibt unterschiedliche Ortsnamen oder orthografische Fehler und da kommen manche in Schleudern.
Ja, ist aber eine persönliche Schilderung desjenigen, der das niedergeschrieben hat.
Genau. Ja, das sind die Augenzeugenberichte jetzt von den Evangelien zum Beispiel. Und das kennen wir ja auch aus Gerichtsverfahren, dass Zeugen zwar oft zuverlässige Aussagen machen, aber oft nur Teilausschnitte der Wirklichkeit, was stattgefunden hat, berichten. Das heißt, er hat erkannt, dass da ein PKW hinten auf einen LKW draufgefahren ist, der eine Zeuge. Ja, ja. Das hat nämlich unmittelbar neben ihm gekracht und das ist ihm hängen geblieben. Und der andere weiß, ja, aber dahinter kam nochmal so ein Sattelschlepper und der ist dann später und das hat der andere Zeuge schon gar nicht mehr vor lauter Schrecken mitgekriegt. Ja, ja. Und von daher sind die Berichte manchmal unterschiedlich, aber sie passen trotzdem zu einer gesamten Geschichte zusammen.
Hm. Wir haben über prophetische Bücher gesprochen im Neuen Testament, die Offenbarung am Ende der Bibel, aber auch im Alten Testament finden sich mehrere prophetische Bücher. Und da finde ich zum Beispiel einen Text interessant aus 2. Petrus 1. Das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das ist nämlich an diese Inspiration. Und die Prophetie wird nochmal erwähnt im 2. Petrus 1, Vers 19. Da heißt es, umso fester haben wir das prophetische Wort und tun gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Ein beeindruckender Text. Jetzt wird aber gerade die Prophetie in der Auslegung der Bibel oft angezweifelt. Für mich persönlich, darf ich sagen, war das sogar eine Art Gottesbeweis, dass das sich alles ineinander fügt und Sinn macht. Wie war das für euch?
Also was mich sehr beeindruckt hat, war dieser Traum, den der Weltherrscher Nebukadnezar hatte, den
Daniel
dann
2.
Daniel, der deportierte Jude,
ja,
dem König ausgelegt hat und in diesem Traum wird die Weltgeschichte gezeigt in einer atemberaubenden Präzision. Und das ist etwas, was kein Mensch sich selber ausdenken kann. Er kann nicht in die Zukunft schauen. Und das hat mich sehr beeindruckt.
Naja, und der moderne Mensch, der ist eben Skeptiker und Zweifler. Mhm. Und wer nicht an Wunder glaubt, muss jetzt eine alternative Erklärung heranziehen. Viele haben dann das Buch Daniel später in der Entstehung datiert. Das war gar nicht Daniel gewesen und so weiter. Aber viele Phasen genau von diesen Visionen sind selbst bei einer späteren Datierung so noch in der Zukunft in Erfüllung gegangen, dass das immer noch keine glaubwürdige Erklärung wäre.
Das Problem der Zweifler ist, dass sie einen Grundsatz haben.
Ja.
Man darf alles anzweifeln, Gott, die Bibel, den Glauben, nur eines nicht, das ist wie eine heilige Kuh, die darf man nicht schlachten. Den Zweifel selbst, den darf man nicht anzweifeln. Und genau da setzt die Bibel auch an.
Okay, wobei der Zweifel von Gott niemals verurteilt wird.
Ne? Nein, nein.
Also im persönlichen Leben jetzt. Ja. Welche Vorurteile gibt es denn gegenüber der Bibel?
Ja, die Abschreibfehler.
Also das stimmt alles nicht.
Heißt also, wenn wir jetzt dieses Spiel machen, ich gebe dir einen Begriff ins Ohr rein und du sagst es dem Hartmut weiter und der weiter, am Ende kommt was ganz anderes raus.
Die Nachricht wird sich verändern. Ja?
Das ist eigentlich der erste Vorwurf, dass sich das alles verändert haben soll.
Da gibt es also die Qumran-Rollen, die man gefunden hat, die in bemerkenswerter Weise zeigen, dass an dem Text selber kaum Veränderungen gemacht wurden.
Das heißt, wenn man 1000 Jahre dazwischen schaltet und man hat jetzt eine Abschrift vorher und eine Abschrift nachher, dann müsste ja nach dieser Sache etwas völlig anderes rauskommen. Aber das stimmt nicht. Es gibt so gute Übereinstimmung, bis auf einige kleine Randdinge, wie zum Beispiel orthografische oder andere Dinge. Aber im Wesentlichen gibt es eine verblüffende Übereinstimmung der Quellen.
Das ist spannend. Ich meinte jetzt aber auch mit Vorurteilen so, Gott ist grausam und da sind alles nur Blutgeschichten drin oder der eine sagt, das Alte Testament ist besonders grausam und erst in Jesus im Neuen Testament, da erfahren wir Gnade, Liebe, Barmherzigkeit. Das kann man sicher behaupten, aber ich glaube nicht, dass das der Wahrheit entspricht.
Es gibt schon Geschichten in der Bibel, von denen ich würde sagen, die sind dann eher für Erwachsenen wie für Kinder, würde ich schon so formulieren.
Okay.
Das Problem ist, dass Gott uns, wenn er uns unsere Wirklichkeit beschreibt, unsere Geschichte, unser Menschsein und es nicht beschönigt, wie das in vielen Legenden und Mythen der Fall ist, natürlich auch uns Menschen einen Spiegel vorhalten muss und uns realistisch beschreiben muss, wie grausam wir manchmal sein können.
Und das Interessante ist, dass auch die negativen Dinge, die heilige Männer oder Frauen erlebt haben, objektiv geschildert werden. Also jeder, der jetzt ein bisschen Einfluss nehmen will auf die Menschheit, würde sagen, das nehmen wir raus. Wir glätten den Text, wir harmonisieren das. Aber die Bibel ist kein harmonisiertes Buch, sondern es ist gerade der Beweis der Inspiration der Göttlichen, dass Gott alles ungeglättet den Menschen überliefert hat.
Ja, auch mit den menschlichen Abgründen, aber auch mit den Auswegen aus diesen Abgründen.
Und vielleicht noch etwas. Ich meine, es sind natürlich nicht nur Sachen, die Menschen gemacht haben. Manche stolpern natürlich auch über Gerichtshandeln Gottes im Alten Testament, wo auch ganze Völker dann ausgerottet werden. Das muss man sich im Klaren sein. Aber ich staune immer wieder, dass Menschen, die heute kein Skrupel haben, Menschen umzubringen im Mutterleib, und zwar in einer Anzahl, die zur häufigsten Todesursache gehört in allen Kulturen. Das ist erstaunlich, steht nie in der Statistik drin, weil das sind ja eigentlich im Grunde genommen in den Augen vieler gar keine Menschen, dass die eben das Gott vorwerfen. Oder dass, wenn es heißt, wir müssen den Menschen da unten im Irak oder im Iran helfen und müssen Krieg führen, da auf einmal dürfen wir zu solchem Handeln greifen, aber Gott darf das natürlich nicht. Und dass Gott manchmal auch als Ultima Ratio, als letztes Mittel darauf zurückgreifen musste, wenn nichts anderes mehr möglich gewesen ist, das muss man ihm natürlich auch zugute halten.
Also man muss noch dazu sagen, die Kriegsspiele, die Computerspiele, die machen ja den Leuten Spaß, andere zu töten. Und auf diesem Hintergrund klingt es seltsam, dass man dann von einem alttestamentlichen grausamen Gott spricht. Denn in unserer modernen Welt ist Grausamkeit ja ein Verkaufsschlager geworden.
In Filmen und in Spielen etc., ja. Da sieht man wieder, es hängt doch sehr viel von der Brille ab,
exakt.
Man dann jeweils aufhat. Mehr über die Besonderheiten der Bibel und die Schwierigkeiten beim Bibellesen, das erfahren Sie gleich. Welche Brille habe ich auf beim Bibellesen? Wie erfasse ich das Wesen der Texte?
Diese Fragen stellen wir uns heute in Die Bibel entdecken mit den beiden Pastoren Werner Renz und Hartmut Wolf. Wie ist das für euch? Ist die Bibel nun leicht oder schwer zu lesen?
Ich würde sagen beides. Es gibt natürlich immer Bibeltexte, die nicht nur schwer sind, sondern gar nicht für uns verständlich. Und das wird wahrscheinlich bis zum Rest unseres Lebens bleiben. Ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der die ganze Bibel versteht. Und auf der anderen Seite staune ich, was selbst kleine Kinder mit biblischen Aussagen, mit Berichten und Geschehnissen tatsächlich anfangen können. Also in manchen Stellen ist es wirklich kinderleicht. Und ich denke, die zentralen Aussagen, dass Liebe das Wichtigste ist, wie wir miteinander umgehen sollen, das verstehen sogar Kinder schon im Kindergarten. Aber natürlich gibt es einen Tiefgang, wo selbst Professoren Jahrzehnte dran rumknacken und immer wieder tiefer in die Erkenntnis reinkommen.
Darum wäre es gut, dass man auch mit anderen drüber spricht, wenn man etwas nicht verstanden hat. Und da wird man merken, dass verschiedene Kommentatoren da sind, die verschiedene Brillen haben.
Ja.
Und da ist es wieder wichtig, dass man diese Online-Verbindung pflegt, dass man alles das, was sich so dazwischen schieben will und einem so Misstrauen weckt, dass man das auch erkennt. Und dass man auch im Gebet die Bibel studiert. Wenn man nicht betet, hat man diese Verbindung nicht.
Also die Verbindung
herstellt. Die Verbindung.
Ja.
Also ich denke, das sind diese zwei Faktoren. Das eine ist, um die Bibel wirklich so zu verstehen, was der Autor, nämlich Gott und sein Geist gemeint hat, braucht man diesen Geist auch dazu. Das ist das eine. Und dann gibt es natürlich viele natürliche Hilfsmittel, die uns auch helfen. Haben wir ja gleich am Anfang gehabt. Überhaupt mal ein bisschen Hintergrundwissen über das Zeitgeschehen. Wie ist denn das damals so gewesen? Wie haben das verstanden? Wie haben die Menschen das damals aufgefasst? Das hilft uns sehr viel, um dann auch die Bibel besser verstehen zu können.
Und ruhig auch eine Bibel nehmen in modernem Deutsch oder Übersetzungen vergleichen. Das hilft bestimmt auch.
Und dass man es auch systematisch studiert. Also man kann die Bibel aufschlagen, einfach auf Zufall und dann
von
Text lesen.
Von A bis Z wird man irgendwann
erlahmen. Man liest sie von vorne bis hinten auch, da kann man auch erlahmen. Aber man kann auch mal ein Buch nehmen, wie zum Beispiel Markus Evangelium oder Johannes Evangelium.
Genau.
Oder man hat, es gibt auch Bibellesepläne, die vormittags oder abends bestimmte Texte ausgewählt haben, das kann man auch machen.
Wichtig einfach, dass man die Bibel im Zusammenhang auch immer wieder liest, egal wie groß der Zusammenhang ist und dass man nicht aus dem Zusammenhang reißt, sonst kann man aus der Bibel alles beweisen. Ne?
Ja, das ist es ja. Da hauen sich die Leute ja dann die
genau,
Bibel um die
so
Ohren.
So geht es dann.
Da steht und dabei ist das überhaupt nicht im Sinne des Erfinders, im Sinne Gottes. Wie kann ich denn der Bibel am besten vertrauen oder warum kann ich der Bibel vertrauen?
Also für mich war das am Anfang eine entscheidende Frage gewesen, dass ich darauf vertrauen kann, dass wirklich Gott durch dieses Wort zu uns spricht. Das ist ja die Frage und da sind auch die Zweifel berechtigt. Denn Gott will nicht, dass wir blind einfach überall vertrauen, denn sonst würde ich auf jeden hereinfallen, der mit irgendwelchen Lügen oder Irrtümern oder sonst irgendwo kommt. Und deswegen soll ich intelligent nachfragen, was macht eigentlich einen Text glaubwürdig?
Genau.
Und wir haben es vorhin genannt. Wenn derjenige, der Herr über Raum und Zeit ist, tatsächlich sich in diesem Wort offenbart hat, dann muss er uns auch Hilfen geben, dass wir verstehen, dass das sein Wort ist. Und da sind gerade die Prophezeiungen, die Vorhersage der Zukunft, eine ganz erstaunliche Geschichte, die sich durch die ganze Bibel immer wieder hindurchzieht, die uns zeigt, hier spricht nicht nur ein Mensch, nicht nur ein Geschöpf, sondern der Schöpfer, der Raum und Zeit geschaffen hat.
Und noch ein wichtiger Punkt ist, dass das, was ich gelesen habe, anwendbar ist in der Praxis. Also wenn ich zum Beispiel belastet bin, Stress, Probleme, Sorgen, Schuldgefühle, dann kann ich das abgeben und werde entlastet. Das ist eine Erfahrung.
Mhm. Ja, eine wichtige Erfahrung. Schuldgefühle sind manchmal berechtigt, manchmal aber auch unberechtigt. Sollten es Zweifel sein, glaube ich, dass es durchaus zulässig ist, diese Zweifel zu haben. Also das wird sicher keine Sünde sein per se.
Zweifel ist genauso lebensnotwendig wie Vertrauen.
Und man muss an den Zweifeln dranbleiben und sie nicht verdrängen.
Genau.
Man muss sie bearbeiten. Oft helfen Parallelstellen, dass man einen anderen Zusammenhang findet beim Bibellesen. Dann glaube ich auch ruhig mal still sein und das einfach mal stehen lassen. Vielleicht
genau.
Kommt die Antwort ja irgendwann
genau.
Später.
Als ich das erste Mal die Bibel durchgelesen habe, würde ich sagen, habe ich ungefähr 30-40% verstanden.
Ja.
Und der Rest war für mich nicht verständlich. Mhm. Aber beim zweiten Mal durchlesen konnte mit den ersten verstandenen 30% noch einmal mindestens 10-20% erhellt werden. Wir müssen also mit dem, was verstanden haben, mit dem hellen Licht an die dunklen Texte gehen, wo wir nicht verstehen. So wie ich mit einer Taschenlampe in die dunklen Räume gehe, so müssen wir mit den Teilen der Bibel, die klar und eindeutig sind, an die Stellen rangehen, die nicht so klar und eindeutig sind.
Was sind denn für euch die größten Fehler beim Bibellesen? Was kann man da falsch machen?
Ja, vorhin ist es ja schon genannt worden. Einfach aufschlagen und blind gucken und denken, hey, ich habe zum Beispiel einen Studienteilnehmer gehabt, der hat mir geschrieben, Herr Wolf, ich muss jetzt nach Kanada fliegen. Ich habe heute Morgen einen Bibeltext aufgeschlagen, da steht es, geh nach Westen. Und dann habe ich mit ihm drüber gesprochen und habe gesagt, ey, so geht man mit der Bibel nicht um. Einfach
da nach der Zufallsmethode. Ja, das ist so ein Zauberbuch.
Genau. Ja.
Nun bist du beim Hope Bibelstudieninstitut. Welche Angebote gibt es da, Hartmut?
Oh, wir haben viele Angebote. Angefangen natürlich von den über 20 kostenlosen Fernkursen zur Bibel, die sowohl aufbereitet sind für Kinder, für Jugendliche, für Einsteiger in der Bibel, für Fortgeschrittene. Da gibt es also sehr viel hilfreiches Material. Aber dann natürlich auch der persönliche Austausch per Brief oder online im Internet, wo man dann seine Fragen stellen kann oder eben auch seine persönlichen Probleme, die man mit dem Leben oder mit der Bibel oder mit Gott eben entsprechend hat.
Da findet man dann auch wieder neue Zugänge und Antworten vielleicht auf Fragen, die einen schon längst quälen. Welche persönlichen Wünsche habt ihr in Bezug auf eure Arbeit, in Bezug auf euch persönlich, im Zusammenhang mit der Bibel?
Also ein Wunsch, der in mir fest drin ist, dass Gott mir den Geist schenkt, den Durchblick, die Orientierung durch sein Wort, dass das erhalten bleibt. Denn wir haben heute viele Einflüsse, die uns vergessen lassen, abtauchen lassen, versacken lassen in Informationen, die nicht gut sind. Und mein Wunsch ist, dass das ein Gleichgewicht ist, dass man da immer wieder zurückfindet, um sich im Leben zu orientieren und auszurichten.
Also ich denke, in der heutigen Zeit haben wir unglaublich viel Wissen. Was ich mir wünsche, dass ich es schaffe, auch das, was ich weiß, auszuleben und umzusetzen. Und da muss ich sagen, ich habe einen großen Kopf und ein kleines Herz. Das Herz muss noch größer werden.
Schön. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war ein schönes Gespräch. Wir wünschen unseren Hörern, dass es ihnen gefallen hat. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und du, Hartmut, sagst vielleicht nochmal die Adresse vom Hope Bibelstudieninstitut im Internet?
Alles ganz einfach. Bibelstudien-institut.de.
Da können Sie sich informieren. Vielen Dank. Wir verabschieden uns im Studio. Joachim Lippert,
Werner Renz
und Hartmut Wolff.